ARD.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Merci beaucoup, Franziska Koch, pour accompagne sous vos applaudissements.
Vielen Dankeschön, Franziska Koch, l'Allemande.
Diesem Dankeschön, glaube ich, können wir uns völlig problemlos anschließen. Ich sage Hallo zum Tourfunk-Podcast, zur Tour de France Femme, zur Tour de France der Frauen, Etappe 4. Mein Name ist Holger Gersker. Ich habe das Ganze für die Radiowellen der ARD live hier aus Hamburg verfolgt, aus unserem kleinen Studio, und begrüße wie immer in dieser Woche Hanka Kupfernagel, unsere Expertin, die, heute habe ich es gelesen, 35-malige deutsche Meisterin geworden ist in allen möglichen Disziplinen und sich natürlich super auskennt. Hallo Hanka.
Hallo.
Und nicht minder kennt sich natürlich unser Fernsehkommentator Florian Nass aus.
Hallo Holger.
Jetzt könnt ihr ansetzen, Hanka, zur ultimativen Lobhudelei. Warum war das so toll, was Franziska Koch heute gezeigt hat als Ausreißerin?
Nee, fang du an, Hanka.
Jetzt darf ich anfangen. Ladies natürlich. First, ja. Warum war das so fantastisch? Ich finde, sie hat die ganzen Tage schon einen tollen Eindruck gemacht, immer wieder mutig in Attacken dabei und dann auch erfolgreich in der Gruppe.
Also man muss ja auch dazu sagen, im Unterschied zu der Männertour gibt es ja die Frauentour nicht sofort im Live-Bild. Wir haben das ja dann klar über den Live-Ticker erfahren, aber auch über die Stimmen danach, wie umkämpft es war, in eine Gruppe zu kommen. Es ist ja nicht nur das Behaupten, sondern man muss auch den richtigen Platz dann finden. Also ja, sich dann vorne reinzufahren. Und wir haben ja eben die Stimme von Marc Chavez gehört, dem offiziellen Tour de France-Sprecher. Ja, Franziska Koch bei der Ehrung. Das war sehr verdient nach den Eindrücken, die wir auch von der Strecke dann bekommen, als diese Gruppe mit ihr dann stand. Und ich fand auch, als ich diese Bilder gesehen habe, sie hat sich diesmal über diese Ehrung total gefreut. Sie hat es als Wertschätzung empfunden. Super, sich da so zu behaupten. Und ja, vielleicht auch mal so ein ganz kleiner Rückblick zurück auf die Tour der Männer. In den Fluchtgruppen waren die Männer so nicht vertreten, so präsent, wie das Franziska Koch jetzt schon zum zweiten Mal gemacht hat.
Ja, nur Florian Lippowitz auf dem Champs-Élysées.
Das stimmt. Der Einwand ist berechtigt, ja. Genau.
Es ist schon zum zweiten Mal. Sie war schon auf der ersten Etappe die kämpferischste Fahrerin, jetzt hier auf der zweiten. Da gehört schon einiges dazu. Wenn man gleich zweimal geehrt wird, erste Etappe, vierte Etappe, jeweils Franziska Koch für diesen Preis vorgeschlagen. Und wenn ich es richtig verfolgt habe, bevor die Bilder da waren, hatte sie ja schon mal einen Vorsprung von knapp 30 Sekunden, ja. Ist dann wieder eingeholt worden und dann eben mit der Brasilianerin Magalhães so lange unterwegs. Hanka, aber so richtig dran glauben konnten wir, glaube ich, nicht. Ne? Auf einer Etappe, die dann am Ende von Lorena Wiebes wieder gewonnen wurde im Sprint und auf der Marianne Voss gelb verteidigt hat.
Ja, da hinten sind natürlich starke Teams, die Interesse haben, ihre schnellen Leute nach vorne zu bringen. Und dann waren halt 18 Sekunden auf 10 Kilometern einfach ein bisschen zu wenig. Aber wir haben eine Durchschnittsgeschwindigkeit von über 45 km/h und der größte Teil wurde von zwei Fahrerinnen an der Spitze gefahren. Also ich finde, das ist eine unglaublich starke Leistung und ich finde es zu Recht, dass es da so eine Ehrung auch gibt, weil sonst geht so eine Spitzengruppe irgendwie mit leeren Händen nach Hause. Klar, die Brasilianerin hat jetzt vielleicht den Blumenstrauß von Franzi bekommen, wenn sie noch getroffen hat. Aber ja, schöne Sache.
Und normalerweise würde man ja sagen, wenn man so oft ausreist, irgendwann kommt man durch. Glaubt ihr, also die letzten drei Etappen müssen wir, glaube ich, ausblenden, das ist ja wahrscheinlich zu schwer, zu hoch, aber jetzt die beiden Zentralmassiv-Etappen, könnte da noch was gehen?
Ja, also ich finde das Finale morgen sehr spannend. Also man spricht ja, oder viele sprechen auch in den Interviews nach der heutigen Etappe von dem Blick nach übermorgen fürs Gesamtklassement. Ich glaube, der Kampf wird morgen schon beginnen. Das könnte durchaus ein Terrain sein, das ihr liegt. Ich habe dann auch zwischenzeitlich gedacht, je länger dieser Fluchtversuch dauerte, wie wird das mit den Kräften morgen aussehen? Ist der Gedankengang bei ihr auch da? Reicht das dann für morgen, wieder in eine Gruppe zu gehen? Ja oder nein? Das wird ein total spannendes Finale morgen und interessantes Terrain für sie auf jeden Fall. Ja, aber es halt, die Herausforderung kommt spät. Ja, also das, und deswegen befürchte ich, dass die Klassementfahrerinnen so eine hohe Aufmerksamkeit auf das Finale richten könnten, dass es morgen, obwohl das Terrain super ist, sich eignen könnte, trotz allem, dass es hinten sehr eng wird. Aber generell, du hast gefragt, ob das Terrain ihr entgegenkommen könnte, würde ich sagen, ja, absolut, ja.
Ja, dann schauen wir nochmal auf heute zurück. Der Sprintsieg von Lorena Wiebes, wenn man sich das jetzt anschaut, ja klar, alles programmgemäß, so wie auch die dritte Etappe ausging. Aber wenn man den Sprint nochmal sich anschaute, da waren schon ein paar kitzliche Situationen dabei. Also sie hat wirklich die Schultern einsetzen müssen gegen Chloe Deigert. Sie war einmal so weit rechts an der Bande, da hätte auch jemand die Tür zumachen können. Da hatte sie Glück. Und letztlich, Marianne Voss kam auch etwas näher. Vielleicht täuscht es und sie hat schon ein bisschen gejubelt, aber das war keine Radlänge wie auf der dritten Etappe, es war eine halbe. Hanka, war das, ich will nicht sagen, es war kein glücklicher Sieg für Lorena Wiebes, umso besser ist sie, aber ich glaube, sie musste kämpfen heute, oder?
Ja, sie war ein bisschen eingebaut, ne, und hat sich da aber in einer professioneller Manier da durchgekämpft. Und das finde ich auch so spannend zu sehen, dass einem auch diese Frauensprints jetzt so viel bieten, was man da noch hinterher kommentieren kann. Das fand ich schon sehr beachtlich. Und auch wenn sie heute noch nicht geschlagen ist, wir hatten das vorhin auch mal kurz erwähnt, da ist auch eine starke junge Fahrerin hinten dran, die vielleicht in ein, zwei Jahren da ihre Nachfolgerin werden kann oder auf jeden Fall da dicht auf ist.
Wir haben uns nämlich gewundert, Holger, als auf einmal die Mannschaft Volker Wessels Team da so bei 3-4 Kilometer vor Ziel sich da plötzlich zeigte und hat mit einer Fahrerin, nicht mit allein mit Elin Jansen, das ist die angesprochene von Hanka, die am Ende Vierte wird, sondern dass ein ganzes Team offensichtlich Vertrauen hat in eine Frau, die 23 Jahre alt ist und die sich da so behauptet. Und wenn wir jetzt mal Lorena Wiebes und Marianne Voss als überragende herausnehmen, dann ist sie da schon auf Position 2 als Vierte. Ja. Das fand ich auch interessant und ja, aber wie Lorena gefahren ist, du hast eben schon die Schulter angesprochen, das war jetzt nicht unfair, ja, aber es war ein Behaupten der Position. Die Hüfte war auch nochmal mit dabei und wir waren ja live drauf logischerweise, irgendwann auch gedacht gerade, oh, jetzt ist das Loch gerade zu, da war sie in der Mitte und orientiert sich dann aus ihrer Fahrrichtung nach rechts und genau in dem Moment, da hat sie natürlich den super Blick, geht dieses Loch auf, das vielleicht in einem engeren Feld bei den Männern so nicht aufgeht. Ja, weil so viel Konkurrenz hat sie dann logischerweise nicht, aber sie hat auch den super Blick und es war wie gestern, wir haben es ja gestern auch besprochen, ne? Wenn die dann attackiert, da kommt halt nichts. Also es kommt, nee, nichts ist Quatsch, weil du hast ja gesagt, Marianne war diesmal der dran, hat sie übrigens auch im Interview, das sie dann auf Englisch gegeben hat, für die internationalen Medien auch gesagt, es war immerhin schon ein bisschen knapper.
Patrick Stricker ist ja vor Ort und hat heute am Start die Gelegenheit genutzt, um mit den deutschen Fahrerinnen mal über Lorena Wiebes zu sprechen. Und das sagen Liane Lippert, Franziska Brause, Romy Kasper, Franziska Koch und Hanna Ludwig.
Sie hat so einen guten Instinkt mit Team, ohne Team. Ich denke, wenn man sie im Sprint schlagen will, muss man einen langen Sprint fahren. Sie ist halt auf die kurzen Distanzen super, super endschnell. Deswegen, ich denke, langen Sprint fahren. Aber ja, sie hat ihr Team ja eigentlich auch immer dabei. Gestern hat SD-Works ja die ganze Zeit gearbeitet, um das Loch zur Spitzengruppe wieder zuzufahren. Deswegen hat sie auf jeden Fall nicht alleine gewonnen, sondern mit dem ganzen Team.
Sie ist halt in einer Topform. Sie hat halt das Auge. Sie kann es mit Team, sie kann es ohne Team. Es führt halt kaum einen Weg an ihr vorbei. Also da muss sie schon wirklich einen Fehler machen oder halt irgendwo eingebaut sein. Aber sonst führt es schwierig einen Weg dran vorbei.
Ich denke, Lorenas Stärke ist einfach, dass sie ja einfach so eine krasse Endschnelle hat, wo keiner einfach mithalten kann. Aber auch allgemein. Sie kann sich super im Feld bewegen. Sie ist immer in der richtigen Position. Von daher, kann man nur Chapeau sagen. Mega starke Fahrerin und verdient gewonnen.
Sie ist einfach wirklich die allerstärkste Sprinterin und mit einer super Mannschaft und einem super Leader, die sich über Jahre so eingefahren haben, also für die hat das, glaube ich, überhaupt nichts geändert, aber wirklich die kann richtig viel und auch in hügeligeren Etappen ist sie echt richtig, richtig gut.
Ja, das heißt, es ist noch gar nicht ganz am Ende mit den Möglichkeiten für Lorena Wiebes. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich hätte jetzt fast gesagt, ab jetzt Verteidigung des grünen Trikots, aber geht da noch was? Die Etappen werden ja von Tag zu Tag schwerer.
Schau dir oder lass uns alle auf die Etappe beispielsweise in Richtung Guéret schauen. Ja?
Das ist morgen, genau.
Da ist halt diese Sprintwertung, Dünle-Palestel, die ist natürlich vor den ganzen Bergwertungen, die anschließend kommen. Ich glaube, dass Lorena Wiebes genau auf diese Dinger gehen muss. Ja, so wie das bei der Männertour auch Milan versucht hat, vor den Bergen dann irgendwie eine frühe Sprintwertung, die ist relativ spät im Kurs. Ich glaube, dass sie diese Punkte da schon brauchen wird, jetzt mal abgesehen davon, dass sie auch ankommen muss. Ja, ja. Das kommt ja noch hinzu. Hm. Ja, es gibt ja festgelegte Karenzzeiten, die variieren ja nicht so wie bei den Männern, sondern die sind festgelegt immer bei jeder Etappe. Das ist so ein Programm, das da auf sie wartet, um dieses grüne Trikot zu verteidigen. Guéret-Etappe über 2000 Höhenmeter. Also ja, das ist viel. Das ist viel. Und nach Ambert ist es noch mal mehr, 2500 Höhenmeter. Da musst du erst mal drüber kommen.
Ja, und ihre Gegnerin Hanka ist natürlich die Frau, die gelb trägt, ist Marianne Voss, die sicherlich dann im Hochgebirge, also bei allem Respekt vor ihr, ich gehe davon aus, dass sie das gelbe Trikot dann nicht halten wird, aber grün ist machbar für sie, ne?
Ja, auf jeden Fall schätze ich Marianne da stärker ein am Berg, dass sie da auf jeden Fall länger mitfahren kann. Und wir sehen ja auch, es sind so viele Ausfälle durch Krankheit und die Fahrerinnen müssen auch alle erstmal gesund bleiben und da durchkommen, ne?
Ja. Marianne Voss ist natürlich mit ihren 38 Jahren, das sage ich mit allem Respekt, jetzt in Gelb, wirklich eine Grande Dame des Radsports. Und ihr und ihren Qualitäten haben wir die deutschen Fahrerinnen heute gefragt.
Auch für mich, als ich ein Kind war und als ich Profi werden wollte, habe ich zu ihr hochgeschaut. Und sie ist einfach auch so ein sympathischer Mensch und einfach richtig, richtig cool.
Einfach auch als Persönlichkeit ist sie super angenehm und echt respektvoll und nett im Feld auch. Deswegen, ja, nicht nur auf, sondern auch neben Rad eine nette Person.
Definitiv kann man von ihr lernen, dass es gibt Ziele, wenn man sie nicht erreicht, dann geht es trotzdem weiter. Radfahren ist nicht alles. Sie hat sich da auch öfters nach Verletzungen und sowas wieder zurückgekämpft. Und klar habe ich da selber meine eigenen Erfahrungen, aber wenn es von so einer Person nochmal kommt, ist es schon nochmal was anderes, ja.
Ja, also sie ist auf jeden Fall ein großes Vorbild. Ich glaube, das, was sie erreicht hat, davon können alle nur träumen. Ich glaube nicht, dass es jemand unbedingt nochmal nachmachen kann, aber wenn man schon so ein kleines Bruchteil von dem erreicht, was sie erreicht, ich denke, dann kann man auf jeden Fall zufrieden sein mit der Karriere.
Sie ist auf jeden Fall ein Vorbild, dass sie immer dranbleibt, egal was für Zeiten sie hat. Und auch einfach, dass sie immer ruhig ist im Feld und nie irgendwie rumpöbelt. Also wirklich eine tolle Fahrerin im Feld.
Pöbeln die anderen? Anka, du kennst sie ja, du bist gegen sie noch gefahren.
Ja, nee, Marianne, das kann ich alles nur bestätigen. Marianne ist echt eine sehr sympathische und faire Sportlerin.
Aber weil du das sagst eben, Holger, Hanke hat vorhin, als wir diese O-Töne auch im Stream gespielt haben, gesagt, naja, wenn das so gesagt wird, dann wird es wohl welche geben, die rumpöbeln. Dann habe ich ja auch sofort drauf reagiert. Ich fand es nämlich auch, so wie du aufmerksam zugehört hast, war es bei mir genauso, dass das explizit erwähnt wird.
Hm. Ja, also bei den Männern hätten wir da eine Liste, die können wir vortragen.
Ja, die Liste gibt es bei den Frauen ganz mit Sicherheit auch. Also die irgendwie immer irgendwie reinstecken, wo es nicht sein muss. Also eine unsaubere Linie fahren oder eine komische Fahrweise haben oder einfach so ein bisschen ja auf dem Ego-Trip sind. Das spricht sich dann auch rum und wie Rumi sagte, dann bleibt man da halt nicht am Hinterrad beim nächsten Mal. Man schaut sich das alles in der Wiederholung nochmal an.
Und pöbelt.
Oder pöbelt. Ja.
Jetzt haben wir ja am Samstag haben wir ja schon über Marianne Voss und ihre unglaubliche Karriere geredet, dass sie 2006 schon Weltmeisterin geworden ist, damals vor Trixie Worrack. Wenn man sich anschaut, wer damals insbesondere bei den Männern da erfolgreich war, das ist eine völlig andere Zeitrechnung. Und sie ist jetzt halt immer noch dabei. Und ich nehme jetzt mal den Übergang, weil wir über Lorena Wiebes gesprochen haben und über Marianne Voss zum Thema Radsport und Niederlande. Ich habe mir das vorhin mal rausgeschrieben. Seit 2022 gibt es jetzt die neue Tour de France der Frauen. 8 Etappen in jedem Jahr. Im ersten Jahr haben die Niederländerinnen 6 davon gewonnen. Dann einer drauf waren es in Antwerpen nur 3. 2024 5 von 8, jetzt 3 von 4 macht. 17 aus 28. Was für ein Land. Hanka, wenn ich es ganz richtig in Erinnerung habe, bist du auch mal in den Niederlanden, warst du mal bei TWM oder Farmfrit oder wie sie da hießen?
Ja, Team genau. Farmfrit.
Ja. Was ist das Geheimnis dahinter?
Die Sportförderung fängt da ziemlich früh an und es gibt auch in jedem, mir ist damals aufgefallen, in Rotterdam gibt es einfach in jedem kleinen Ort so eine Asphaltstrecke, die abgesperrt ist, wo keine Autos drauf fahren und wo die in der Woche 2-3 Mal trainieren können, die Kinder, oder auch am Wochenende ein Rennen haben, so auf so einem 3-Kilometer-Ring. Und dann kann man halt mit kurzen Wegen viele Rennen fahren, weil man einfach nur Holland ist ja auch nicht groß, aber es gibt ja da eine ganz hohe Wettkampfdichte. Und dann braucht man ja immer nur ein oder zwei Stunden fahren und dann ist man eigentlich überall. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis auch. Je mehr Rennen es gibt, desto mehr Kids kommen auch und desto mehr finden da zum Radsport. Ja. Und wenn der Verband auch, der ist halt auch sehr stark aufgestellt schon immer und fördert auch Multitalente, so wie Marianne, da wurden einfach keine Steine in den Weg gelegt, ob sie nun Mountainbike fährt, Bahn oder Straße oder Cross, da wurde einfach das Talent erkannt und es wurde komplett gefördert.
Dieser ganzheitliche Ansatz, ich sag mal noch ein Beispiel von den Männern, Harry Lavreisen, der als BMX-Fahrer angefangen hat,
genau.
Wo man dann gelernt hat, das könnte auch einer für die Bahn sein, inzwischen der erfolgreichste überhaupt, dreimal Olympiasieger in Paris und ich glaube jetzt sind es 15 WM-Titel, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und das funktionierte auch schon zu deiner Zeit, Hanka, denn dein Olympiatraum von Gold wurde damals ja auch von einer Niederländerin eine einzige waren Sydney Schneller, Leontine Seilert von Morsel, die auch beides konnte, Bahn, Straße, gut, gilt für dich natürlich auch.
Ja.
Aber das fehlt in Deutschland, oder?
Na, was halt fehlt, ist die Infrastruktur. Es gibt stellenweise. Es gibt halt, was wir halt haben, wir haben auch Sportschulen, also wo Schule und Sport eben zusammengelegt ist und das befördert. Wir haben Förderprogramme von der Bundeswehr und von der Polizei, was sehr gut ist. Aber wenn an der Basis, wenn die Kids nicht abgeholt werden, von der Schule oder von der Straße und zum Radsport gebracht hat, wenn dort in den Vereinen nicht genug Trainer sind oder alle Leute das unbezahlt machen müssen nach der Arbeit, dann fehlt es natürlich da. Und wenn wir nur immer die Elite fördern, die halt schon fertig sind, dann kommen wir nicht weit,
ja.
Weil wir müssen die Kinder abholen.
Aber überleg mal, Holger, weil du Harry ansprichst, Lavreisen, ja? BMX, wie lange mussten deutsche BMX-Fahrerinnen und Fahrer ins Ausland fahren, nach Frankreich, vor allem ins Trainingslager auch in die Niederlande, um überhaupt Wettkampfbedingungen zu finden, die bei Olympischen Spielen ja völlig normal sind. Wie lange hat es in Deutschland gedauert, bis wir einen Starthügel hatten für BMX-Fahrer, wenn wir jetzt einfach mal auf zwei Rädern bleiben? Und das ist eine olympische Sportart. Und zwar schon seit einer ganzen Weile. Ich glaube, 2004 war es erstmals Demonstrationssportart. 2008 war es auf jeden Fall schon olympisch. Wir reden also über einen Zeitraum von mehr als 20 Jahren, in dem es in unserem Land gar nicht möglich ist, solchen einen Sport, ich sag mal, in mehreren Bundesländern beispielsweise zu betreiben. Oder wenn wir, du weißt das auch, Holger, wenn wir durch Frankreich fahren bei der Tour de France, wie oft kommen wir in kleinen Städten vorbei? Und das sind zwar jetzt keine riesen BMX-Bahnen, aber es sind abgesperrte Bereiche, in denen man das Handling üben kann. Kleine Bahnen, wo Grundlagen gelegt werden, vielleicht für 8-, 9-jährige Mädchen und Jungs. Das fehlt uns.
Ja,
und genau. Da müssen wir hin. Und das sind infrastrukturelle Dinge, das kann man manchmal, nicht manchmal, das kann man auch dem Verband gar nicht vorwerfen, sondern ich glaube, ganz häufig in unserer Gesellschaft muss, oder auch politisch gewollt, viel mehr wieder diese Struktur, marode Sporthallen und so weiter, ich weiß gar nicht, wo wir ansetzen wollen. Deswegen bin ich ja übrigens auch ein großer Verfechter zu sagen, ich fände Olympische Spiele in Deutschland ganz gut. Vielleicht wäre es mal wieder ein Startschuss, ja, um diese Infrastruktur anzuheben. Und das französische Athletinnen und Athleten und niederländische Athletinnen und Athleten so erfolgreich sind, hat eben Gründe. Es ist nicht nur die Beteiligung der Fans am Straßenrand, die ist da, sondern es geht um Vorbilder. Das hat man mit Marianne Voss, um mal beim weiblichen Bereich zu bleiben. Aber man hat eben auch die Grundlagen in der Infrastruktur und daran mangelt es bei uns eindeutig. Und wenn wir das noch weiterführen, dass bei uns Strecken, dass bei uns Rennen ausfallen, weil es zu teuer ist, um Ampeln abzuschalten und Organisationsgebühren zu tragen, ja, das ist, glaube ich, ohne jetzt tiefer da reingehen zu können, in Frankreich einfach viel leichter, viel einfacher am Wochenende ein Straßenrennen. Da muss ganz viel bei uns passieren, finde ich. Also wenn man von einem Boom momentan spricht, und dieses haben wir ja rückgespiegelt bekommen, vom Deutschen Olympischen Sportbund bekamen wir eine Mail, es gäbe quasi jetzt einen Mitgliederanstieg eindeutig in Sachen Radsport, dann muss man auch sagen, ja, dann legt jetzt auch die Grundlagen hinten dran. Die Zeit drängt ohne Ende.
Ja.
Wenn ich gerade noch was sagen darf,
ja,
ist halt auch ganz wichtig die Sichtbarkeit des Sports. Ne, wenn der Sport nicht gezeigt wird, dann holt man auch nicht so viele Leute ab. Nicht so viele Fans, aber auch nicht so viele Kinder werden inspiriert. Und ich habe gerade gestern so eine Umfrage oder eine Studie gelesen, wo rausgefunden, wo in Europa wird am meisten für Kinder getan. Und da ist Holland und Frankreich ganz vorne mit dabei und ich glaube Schweden oder, Dänemark, ja, also nordische Länder, ja, die einfach im Kindergartenalter schon eine große Förderung haben und aber auch in der Schule. Und das ist Förderung auf vielen Wegen und da gehört auf jeden Fall Sport mit dabei. So anders kann man sich es gar nicht erklären, dass einfach dort, wenn Schule und Sport halt schon früh verwoben sind miteinander, dann kriegt man auch gesunde Menschen und erfolgreiche Sportler aus den Ländern. Und hier haben wir halt im Schulsystem doch einfach gar keine Zeit für Ausdauersportarten, wo du 3-4 Stunden trainieren musst.
Du hast ein gutes Thema angeschnitten, Holger, merkst du.
Ja, ja, ich merke schon. Wir machen heute ganz große Fässer auf und ich überlege gerade, mir ist es auch eingefallen, wie wir zurückfinden, denn zu denen, die sich ehrenamtlich da kümmern, um Kinder, Jugendliche und so weiter zu fördern, gehört seit Jahrzehnten Kurt Lippert, der Vater von Liane Lippert. Den hatten wir hier im Tourfunk in einer eigenen Folge, da hat er uns über all seine Sorgen und Nöte erzählt. Und Lianestag, auf den wollen wir auch noch zu sprechen kommen, auch mit ihr hat Patrick Stricker in Poitiers gesprochen.
Ja, vielen Dank, Liane Lippert. Ihre Mannschaft war mit ihrer Teamkollegin Maga Jasch heute wieder in der Ausreißerinnengruppe mit dabei. Es hat wieder ganz knapp nicht gereicht. Wie fällt Ihr erstes Fazit aus?
Ja, schade auf jeden Fall. Wäre schön gewesen, hätte es heute geklappt.
Sie haben selbst, das war gut zu beobachten, vor dem Massensprint sich ein bisschen zurückfallen lassen. Was war Ihr Gedanke heute vor diesem Finale?
Ja, eigentlich hatten wir den Plan, an dem letzten Kick was zu machen, aber es war dann doch schwer in Position zu sein, am Ende einfach zu hektisch und zu viel Risiko, um da mitzusprinten heute.
Wie fühlen Sie sich nach dieser vierten Etappe der Tour de France?
Ja, okay, bis jetzt.
Man hat das Gefühl, Ihre Mannschaft ist nach diesem Schock vom ersten Tag so ein bisschen wieder reingekommen in diese Tour. Wie würden Sie das sehen?
Ja, auf jeden Fall. Also der erste Tag war eine Ausnahme, würde ich sagen, einfach. Und ich denke, sonst zeigen wir uns ziemlich gut bis jetzt.
Ja, das Liane Lippert. Ich denke, über den morgigen Tag haben wir gesprochen. Wir wissen, es geht in Richtung Zentralmassiv. Am Ende kommen 3 Bergwertungen. Die schwerste ist erst 7 Kilometer vor dem Ziel. Das wird sehr, sehr spannend. Wir sind ja ein aktueller Tourfunk-Podcast und deswegen will ich kurz noch 2 Themen zum Abschluss anreißen, die heute uns zum Thema Männerradsport erreicht haben. Zum einen, Tadej Pogacar wird keine Spanien-Rundfahrt bestreiten. Sein Saisonziel ist jetzt die WM in Ruanda und dann will er ansonsten nur noch in Kanada und bei den Herbstklassikern in Italien fahren. Und exakt das gleiche Programm hat sich auch Florian Lippert vorgenommen. Florian Lipowitz vorgenommen. Er wird tatsächlich auch die WM, er freut sich über eine WM-Nominierung, hat er gesagt, und wird wahrscheinlich auch, so sagt das Team, nur noch spärlich eingesetzt in Kanada und in Italien. Und apropos Team, es gibt eine Trennung von Rolf Aldag. Wer sich von wem so genau getrennt hat, ist schwer zu interpretieren. In jedem Fall haben sie sich einvernehmlich getrennt, aber das ist für meine Begriffe der Paukenschlag nicht irgendwie zum Jahresende, sondern in dieser Woche, zum Ende des Monats. Ja, Flo, willst du deine Gedanken äußern, sonst sage ich kurz was dazu.
Ich wollte gerade sagen, ich gebe es fast zurück, weil, also mich hat diese Meldung erreicht, während wir hier diese Etappe der Frauentour kommentiert haben, wurde mir dann reingereicht. Ich habe die beiden Zitate gelesen und genauso wie du es beschreibst, ja, es heißt ja dann in gegenseitigem Einverständnis, ich kann mir gar nicht so vorstellen, dass man sich da so freundlich die Hand schüttelt. Mich hat es dann überrascht. Wie hast du es wahrgenommen?
Ja, wir haben zufällig am Sonntagabend in Paris darüber ein bisschen gefachsimpelt und ich habe auch gesagt, ich glaube, sie krempeln es um. Und das war einfach ein Bauchgefühl aus den vielen Dingen, die eben nicht so optimal liefen. Und ich denke dann immer an Red Bull und die haben ja auch gerade bei ihrem Formel-1-Team aufgeräumt. Und dass das halt dann so Sachen kamen zwischen den Kulissen, dass Roglic eben vor allem nach eigener Gusto auf Etappensieg fahren wollte, also dass sie praktisch ihn nicht mehr so richtig unter Kontrolle hatten. Dann natürlich auch die Tatsache, dass offensichtlich eine größere Fraktion aus Belgien eingekauft werden soll, inklusive Trainer. Und deswegen kann ich mir sogar vorstellen, dass es keine Trennung von Rolf Aldag ist, sondern dass Rolf Aldag selber gesagt hat, bevor ich am Jahresende rausgesetzt werde, weil man jetzt andere hat oder mich mit denen irgendwie arrangieren muss oder ins zweite Glied trete, dann mache ich jetzt mal Schluss. Aber das ist eine pure Spekulation jetzt von mir.
Aber du hast mich ja auch nach der Meinung gefragt und genau das ist ja auch deine Empfindung. Ich finde, man kann ja durchaus auch sagen, also die Zeit von Rolf Aldag war ja durchaus erfolgreich. Ne? Also ich meine, in der Zeit ist ja auch eine Menge passiert und das ist ja nicht nur der dritte Platz von Florian Lipowitz jetzt gewesen. Da war ja schon eine Menge mehr und von daher ist mein Gefühl auch eher der Schritt von Aldag. Genau, erklärbarer. Ja.
Ja, sie haben den Giro gewonnen. Ich glaube, da war er schon da mit Jai Hindley.
Ja.
Und natürlich die Vuelta auch
vorhin mit
Roglic. Ja,
ja.
Ja, dann setzen wir da einen Schlusspunkt drunter und freuen uns auf morgen. Ihr dürft noch sagen, wann es losgeht im Stream.
15:35 ist immer ein guter Zeitpunkt.
Definitiv ein guter Zeitpunkt, um mit dem Stream zu starten. 5. Etappe wird spannend am Ende, völlig unberechenbar. 3 Berge kurz vor Schluss. Und wir hören uns anschließend dann wieder. Vielen Dank. Und das war's für heute vom Tourfunk-Podcast.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.